Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC hat seit dem November 2023 einen neuen Bundesvorsitzenden. Frank Masurat ist auf der Bundeshauptversammlung des ADFC gewählt worden. Vorher ist er Vorsitzender des ADFC Berlin gewesen und in der Funktion eventuell schon Kummer gewohnt. Das Mobilitätsgesetz in der Hauptstadt hat vielversprechend geklungen, doch die Umsetzung im aktuellen schwarz-roten Senat hat unter Berlins Fahrradbewegten schon für einigen Frust gesorgt. Wir haben im Juli 2023 mit Raunhild Sörensen von Changing Cities darüber gesprochen.
Und auch auf Bundesebene hat das Fahrrad im Moment mehr Gegenwind, als ihm vermutlich lieb sein sollte oder vielleicht auch uns allen. Denn die Reform des Straßenverkehrsgesetzes ist überraschend nicht durch den Bundesrat gekommen. Und im neuen Bundeshaushalt für 2024, da ist ja viel gekürzt worden und eben auch die Mittel für den Radverkehr. Wie Frank Masurat diese Probleme angehen will und warum er überhaupt Bundesvorsitzender geworden ist, darüber sprechen wir mit ihm persönlich und sagen Hallo und herzlich willkommen nach Berlin. Schönen guten Tag, Herr Masurat.
Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Drehen wir doch die Zeit mal ein bisschen zurück, ein kleines Stück, ein halbes Jahr, Pi mal Daumen, und so auf den Oktober 23. Und Sie sind auf einer Party mit guten Freundinnen und Freunden und die fragen Sie, warum zur Hölle wollen Sie denn Bundesvorsitzender werden vom ADFC?
Ja, ich bin 10 Jahre lang Landesvorsitzender, 10 Jahre lang im Vorstand des ADFC Berlin gewesen, 2 Jahre davon Landesvorsitzender. Und habe das Mobilitätsgesetz hier in Berlin mitgestaltet, damals den Volksentscheid auch initiiert und habe gesehen, wie langsam die Verkehrswende vorankommt, habe gesehen, welche Rahmenbedingungen so hinderlich sind. Und das war einer der Gründe, warum ich mich beworben habe, auch für den Bundesvorsitz, um die Rahmenbedingungen für ganz Deutschland besser zu gestalten, damit wir schneller zu mehr Radverkehr kommen.
Das heißt, Sie haben Bock auf harte Nüsse?
Ja, harte Nüsse gab es in Berlin auch schon. Die Arbeit ist jetzt, wenn ich es mal so ein bisschen vergleichen soll, ist anstrengend in beiden Ebenen. Es ist jetzt sehr viel abstrakter. Auf Landesebene ist es eher so, da werden Radwege konkret gebaut. Und jetzt diskutieren wir über Straßenverkehrsgesetz, das ist ein Stück weit abstrakt, über Geld und ähnliche Themen.
Ja, aber das ist das was, wo Sie sagen würden, das liegt Ihnen, solche ja schon strukturellen Probleme auch anzugehen, dicke Bretter, wie man so sagt, zu bohren?
Ja, ich denke schon, das liegt mir. Und was für mich noch ein ausschlaggebender Faktor war, ist, dass die Hebelwirkung, die Wirksamkeit höher ist. Hier in Berlin ist es halt bezogen auf, es wird in Berlin besser. Und wenn ich an das gesamte Bundesgebiet denke, dann kann es auch in Hamburg, in Köln und auch auf dem Land besser werden. Und von daher ist die Wirksamkeit besser.
Haben Sie denn sich konkret auch was vorgenommen? Also oft hat man ja so eine 100-Tage-Agenda oder sowas. Ich weiß nicht, ob das beim ADFC auch so ist.
Ja, hatten wir. Wir haben, oder ich sage mal andersrum, wir haben eine 5-Jahres-Strategie und die muss operationalisiert werden. Das ist natürlich für die längerfristige Perspektive. Das, was konkret reingekommen ist für die ersten 100 Tage, ist, wir hatten über ein halbes Jahr keine politische Geschäftsführung in der Bundesgeschäftsstelle. Das war die erste große Aufgabe und das haben wir, denke ich, sehr schön erledigt. Wir haben seit 2 Wochen eine politische Geschäftsführung, mit der wir sehr glücklich sind. Das geht sehr gut los. Das, was uns jetzt hart getroffen hat, war, dass zur Überraschung von allen Beteiligten das Straßenverkehrsgesetz Ende letzten Jahres, ich sag mal, recht brutal im Bundesrat vorläufig gescheitert ist. Und das ändert natürlich nochmal die Strategie und die Vorgehensweise von uns.
Sie sagen vorläufig gescheitert, da ist noch Hoffnung?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, es ist noch deutlich Hoffnung. Es ist nicht ganz klar, warum das eigentlich gescheitert ist. Das Straßenverkehrsgesetz ist ja von der Bundesregierung erarbeitet worden, vom Bundestag verabschiedet worden. Und von der Fachebene, also von allen VerkehrsministerInnen, auch für gut befunden worden. Und ist im Bundesrat in letzter Sekunde ja vorläufig gescheitert. Was kann jetzt noch passieren? Was tun wir noch? Der Vermittlungsausschuss kann noch angerufen werden vom Bundestag oder von der Bundesregierung. Und das ist das, worauf wir dringen, dass letztendlich vielleicht noch ein klein bisschen nachgebessert wird und dass es dann doch noch zu einer Verabschiedung kommt.
Auch wenn Sie sagen, dass Sie nicht genau wissen, warum das gescheitert ist, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Wie genau wissen Sie es denn? Also was, es klingt ja jetzt von außen für Leute, die sich nicht damit befasst haben, klingt es ja irgendwie unlogisch. Also es klingt nach Einigkeit, nach Konsens im Vorhinein und dann sind da quasi Leute ausgeschert.
Ja, genau so ist es und deswegen ist es auch etwas unklar, für uns noch etwas unklar, was da genau passiert ist. Unsere Interpretation davon ist letztendlich, dass es eine Mischung ist aus einigen kleinen Sachthemen, also dass von der Zielsetzung her die Verkehrssicherheit noch höher bewertet werden sollte. Das ist das eine Sachthema. Ich sage auch immer, dass wir den Eindruck haben, dass hier die Machtpolitik, die Sachpolitik geschlagen hat. Also das heißt, die Bundesländer, die sich nicht dafür geäußert haben oder auch dagegen geäußert haben, waren häufig CDU-getrieben. Und da kann auch ein Stück weit Machtpolitik mit im Spiel sein. Aus unserer Sicht ist es Aufgabe des Verkehrsministers, Herrn Wissing, dieses Gesetz auch zu einem Ende zu bringen. Es steht im Koalitionsvertrag drin und es ist seine Aufgabe, das zu Ende zu bringen, auch wenn es zwischendurch mal schwierig werden soll.
Was steht denn in dem Gesetz drin, was aus Ihrer Sicht für Radfahrende gut ist?
Ja, das Gesetz stammt ja eigentlich noch, es stammt wirklich aus Straßen, aus Kaiserszeiten und fördert die Sicherheit und Leichtigkeit des Autoverkehrs. Also es zementiert das Auto, die Vorherrschaft des Autos auf der Straße. Und führt in der Praxis denn dazu, dass es sehr, sehr schwierig ist, andere Elemente mit anzulegen. Also geschützte Radfahrstreifen, Fahrradstreifen, Busspuren, Spielstraßen oder Tempo 30 im Umfeld von Kitas und Schulen. Das ist sehr schwierig, da müssen aufwendige Untersuchungen für durchgeführt werden. Das dauert sehr lange, dann gibt es sehr viele Klagen dazu. Und das ist das Gegenteil von schnell Verkehrswende erreichen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, es könnte nochmal der Vermittlungsausschuss angerufen werden. Welche Wege beschreiten Sie denn als ADFC, um diese eben skizzierten Lösungen doch noch zur Umsetzung zu bringen?
Wir haben einmal Öffentlichkeitsarbeit betreiben wir dazu. Das heißt, wir haben in Wissing auch einen öffentlichen Brief, offenen Brief zu dem Thema geschrieben und haben ihn aufgefordert, verlangt, dass er sich dafür noch einsetzt, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Wir arbeiten zusammen mit ganz vielen anderen Organisationen, mit mehr als 15 Verbänden. Die haben wir zu dem Thema auch nochmal, initiiert oder nochmal sind aktiv geworden, um zu verstehen, was genau passiert ist und wie wir Einfluss nehmen können und führen eine Reihe von Hintergrundgesprächen. Zu der Allianzen und den Verbänden, mit denen wir zusammenarbeiten, das ist ein sehr buntes Spektrum, angefangen vom BUND über Greenpeace, über Klimaallianz, den Fuß e.V. oder Deutsche Umwelthilfe. Das gehört auch grundsätzlich mit zu unseren Strategien, dass wir sagen, dass wir als ADFC alleine nicht schnell genug weiterkommen, sondern dass wir verstärkt in Netzwerken, in Bündnisse reingehen.
Jetzt haben Sie schon skizziert und wir haben es auch schon ganz kurz angesprochen, dass der Vermittlungsausschuss da jetzt so eine Lösung sein könnte. Und vielleicht überinterpretiere ich Sie auch, aber Sie haben schon Hoffnung, dass da was gehen könnte. Wer könnte den denn anrufen aus Ihrer Perspektive?
Ja, das gibt zwei Möglichkeiten noch. Aus dem Bundestag kann es noch angerufen werden und von der Bundesregierung. Und das liegt letztendlich beim Bundesverkehrsminister Herrn Wissing auf dem Tisch. Das ist das eigentlich einfachste und naheliegendste aus unserer Sicht. Dazu hatten wir ja auch in Wissing aufgefordert, dies zu tun. Und die Antwort war so, wenn ich es mal etwas flapsig zusammenfassen soll, na, die Länder sollen sich jetzt erstmal einigen. Das kann man sagen, ja, aber ich denke, das ist einfach zu kurz gesprungen. Es ist die Aufgabe und die Verantwortung des Bundesverkehrsministers. Und dieser muss auch nachkommen, auch wenn es vielleicht mal etwas schwieriger und unbequem wird.
Aber wird er das auch machen?
Ja, wir drängen drauf. Ich würde es gern positiv prognostizieren können. Wir hatten so ein bisschen Hoffnung, heute Tag wieder der Vermittlungsausschuss mit anderen Themen. Wir hatten Hoffnung, dass das heute schon mit auf der Agenda steht. Das ist jetzt nicht erfolgt. Es sind mehrere Vermittlungsausschüsse schon terminiert und das muss einfach in eine der Verhandlungen damit rein.
Das vielleicht als Transparenzhinweis. Wir haben diese Episode oder diesen Teil des Gesprächs aufgezeichnet Ende Februar, am 21. Februar. Das vielleicht nur für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt im März dann diese Episode hier hören. Ja.
So lang ist Ihre Amtszeit jetzt noch nicht, seit November 2023. Das gescheiterte oder erstmal im Bundesrat gescheiterte Straßenverkehrsgesetz ist aber nicht der einzige Rückschlag, so interpretiere ich das mal, fürs Fahrrad. Denn der Bundeshaushalt 2024 ist auch beschlossen worden und auch da sieht es fürs Fahrrad gar nicht so gut aus. Die Mittel des Verkehrsministeriums für den Radverkehr sind von 550 Millionen in 2023 auf 350 Millionen in 2024 zusammengestrichen worden. Wie kann das passieren?
Ja, das fragen wir uns auch. Es ist nicht verständlich, unverständlich und es ist aus unserer Sicht auch schlicht und einfach falsch. Richtig ist, dass Geld eingespart werden müsste, aber es gibt definitiv Bereiche, wo es sehr viel einfacher und zielgerichteter wäre, Geld einzusparen. Wir haben in Deutschland in der Größenordnung über 65 Milliarden Euro Subventionen in klimaschädlichen Bereichen. Davon ungefähr in der Größenordnung die Hälfte im Verkehrsbereich. Und wir fangen jetzt an, im Radverkehr bei ein paar Millionen zu sparen und subventionieren weiter den Kfz-Verkehr, also fossile Infrastruktur. da, ich sag mal, sowas wie die Dienstwagenpauschale oder Dieselprivileg. Und dort wird viel einfacher Geld zu sparen, weil das auch viel größere Posten sind. Und es würde ins Klima, für den Klimaschutz mit einzahlen.
Wo Sie richtig die Axt angelegt haben, um das mal so brachial zu formulieren, ist tatsächlich Förderung in Stadt und Land. Also da sind es wirklich fast 130, 120 Millionen weniger. Also da hat man richtig reingehauen. Und interessant finde ich, die Betriebswege an Bundeswasserstraßen. Das ist das Einzige, was man ein bisschen aufgestockt hat, von 1 Million auf 5 Millionen. Aber jetzt mal ernsthaft, können Sie sich das irgendwie erklären, warum das Verkehrsministerium das so gemacht hat?
Ja, die einzige Erklärung ist, dass der Radverkehr für das Bundesverkehrsministerium keine Priorität hat. So einfach, das ist die einzige Erklärung, die ich so dafür habe. Was auch zusätzlich noch schlimm ist, dass Geld geplant war für Stellplätze an Bahnhöfen, um die Intermodalität, letztendlich Radverkehr und Bahn zu stärken. Auch dort ist sogar das Programm gestoppt worden. Auch das tut weh. Aus meiner Sicht haben wir für den Radverkehr gerade sehr heftigen Gegenwind. Und wir müssen dringend mal wieder den Berg runterfahren, um wieder zügiger und schneller zu werden. Ich finde, das ist aber auch einer meiner Themen. Ich denke, wir müssen zur Verkehrswende schneller werden. Das hat viele Gründe. Einmal das Thema Klimaschutz. Das dauert ein bisschen insgesamt schneller werden. Und das Fahrrad trägt zum Klimaschutz bei. Je schneller wir werden, sicheren Radverkehr zu haben, desto weniger Verkehrstote, desto weniger Schwerverletzte haben und desto gesünder sind die Menschen.
Der Verband Zukunft Fahrrad, der spricht angesichts des Haushaltes 2024 von einem fatalen Signal und düsteren Aussichten. So schön das ist, immer über die Verkehrswende zu sprechen, wie gefährdet ist sie denn?
Ja, also ich denke, dass sie insgesamt nicht gefährdet ist. Es ist nur so, dass wir viel zu langsam sind und im Moment drohen, langsamer zu werden in der Umverteilung des Platzes, in der Möglichkeit, Mobilität für alle Menschen zu schaffen. Und das ist schwierig. Ich finde das auch problematisch, weil das häufig wird diese Verkehrswende als ein grünes Thema geframed oder erzählt. Und das ist es nicht. Das ist ein Thema, was für alle Parteien relevant ist. Es geht hier um die Freiheit der Wahl des Verkehrsmittels. Es geht um Individualität. Es geht um Effizienz. Fahrradverkehr ist 7-mal effizienter als Autoverkehr. Es geht darum, dass es sozial gerechte Mobilität ist. Und es ist auch Lebenserhalt. Ne? Wir haben insgesamt viel zu viele mehr, ungefähr 3000 verkehrstote Menschen pro Jahr in der Stadt. Und das sind Themen, wo wir schneller rangehen müssen und schneller eine Wende in dem jetzigen Verkehrssystem erreichen müssen.
Höre ich da aus Ihren Äußerungen so ein bisschen raus, dass Sie sagen, liebe CDU, liebe FDP, liebe SPD, bitte helft uns?
Ja, helft allen Menschen in Deutschland, nicht nur dem ADFC. Genau, Sie haben das richtig ausgehört, das ist ein parteiübergreifendes Thema. Nicht nur zum Thema Klimaschutz, sondern auch Freiheit, Effizienz, sozialgerecht, lebenserhaltend. Und deswegen müssten sich eigentlich alle Parteien dafür interessieren und stärker engagieren.
Sie haben es auch angesprochen, Sie haben sich ja auch zusammengetan mit vielen anderen Organisationen und Initiativen. Jetzt könnte man ja aber auch gehässig sagen, naja, alle sagen düstere Aussichten und so, machten Sie nicht was falsch? Also ist sozusagen die Fahrradlobby zu schwach?
Ja, wir haben uns das auch gefragt, haben wir Fehler gemacht? Wir haben uns auch intern gefragt, hat der ADFC dort Fehler gemacht? Bezogen auf das SDVG würde ich das erstmal nicht so sehen, weil letztendlich alle von der Entscheidung überrascht waren. Und ich glaube auch ganz viele PolitikerInnen sind davon überrascht worden, dass nicht. Was wir als ADFC sicherlich machen müssen, ist, dass wir noch breiter kommunizieren, dass wir noch mehr positive Geschichten zum Radverkehr erzählen. Und dass wir stärker in die Bündnisse reingehen, mit stärkeren Partnern, mit anderen Partnern zusammen agieren. So haben wir zum Beispiel ein Positionspapier jetzt mit der Allianz pro Schiene und Gewerkschaften, also einen sehr ungewohnten Kooperationspartner, erarbeitet und veröffentlicht. Und in diese Richtung sollten wir stärker und werden wir stärker arbeiten.
Das heißt, wir sehen vielleicht auch eher mal einen, weiß ich nicht, Veranstaltungsabend zusammen mit den Arbeitgebern.
Ja, das ist eine spannende Idee. Genau das hatten wir auch schon andiskutiert, dass wir es gibt einen Parlamentskreisfahrrad, dass wir sowas auch auf Arbeitgeberseite haben. Ja, absolut. Und wir haben ein total spannendes Produkt als ADFC, das ist jetzt fahrradfreundliche Arbeitgeber. Und das wird sehr stark nachgefragt. Und dadurch bekommen wir auch stärkere Verbindung und Beziehung zum Arbeitgeberseite.
Trotzdem gibt's ja andere Lobbyorganisationen, die offensichtlich einen anderen Durchgriff haben, sage ich mal. Also es war ja auch gerade im Zuge dieses neuen Bundeshaushalts unter veränderten Bedingungen, war zum Beispiel auch eine Kerosinsteuer im Gespräch. Die ist dann schnell zurückgezogen worden.
Das ist richtig. Und der Zugang von uns zum Bundesverkehrsminister oder gerade zum Bundeskanzleramt ist eher dünn. Das sehe ich auch so. Da gibt es Organisationen, die sind sehr viel stärker. Ich nenne mal eine große andere. Das ist der ADAC-Wert, um damit zu vergleichen. Da ist einfach, wenn man das Budget anguckt und wenn man die Mitglieder anguckt, ein Faktor 100 zum ADFC drin. Es gibt einen wesentlichen Unterschied, dass die Menschen kommen zum ADFC und wir sind ein wachsender Verband. Die Menschen kommen zum ADFC wegen der verkehrspolitischen Betätigung. Also in Größenordnung 80% der Menschen kommen dazu. Und beim ADAC ist es im Wesentlichen wegen kommerziellen Gründen, ne? Und nichtsdestotrotz, aber je mehr Menschen Mitglied im ADFC werden, desto stärker wird unsere Stimme. Die Stimme für alle Radfahrenden in der Verkehrspolitik. Und desto besser können wir auch agieren, desto freier sind wir.
Das wäre ja aber vielleicht dann auch doch wieder so eine Idee, dass man sich überlegt, ja, könnte man nicht vom ADAC auch Dinge lernen, ne? Dass vielleicht, ich sag mal, wenn alle Radfahrenden Mitglied wären im ADFC, dann wäre es wahrscheinlich eine sehr schlagkräftige Organisation.
Ja, das ist richtig, aber wir sind auch ein Stück weit, beobachten das mit Interesse, dass der ADAC vom ADFC lernt. Wir haben ja schon seit Jahren die Pannenhilfe für das Fahrrad und die gibt es ja auch beim ADAC. Also das Lernen geht in beide Richtungen.
Wir sprechen in dieser Ausgabe unseres Podcasts auch über den Unfalltod des Radaktivisten Andreas Mandalka, auch bekannt als Nathenom. Der ist Ende Januar bei Pforzheim mit wahrscheinlich sehr hoher Geschwindigkeit angefahren worden und gestorben. Anfang Februar hat es aus diesem Anlass mehrere Dutzend Gedenkfahrten in Deutschland gegeben. Wie haben Sie davon erfahren?
Ja, ich war im Ausland zu der Zeit und habe das über Social Media erfahren und mir ging das so wie ganz vielen Menschen, die sich für die Verkehrswende einsetzen. Wir waren entsetzt und fassungslos über das, was da passiert ist, weil Andreas halt auch relativ bekannt war in der Szene, auch immer öffentlich gemacht hat, was alles nicht so gut läuft im Umkreis bei ihm. Und das hat zu heftigen Reaktionen auch geführt, dass ganz viele Gedenkfahrten organisiert worden sind. Der Christoph Schmidt aus dem Vorstand vom ADFC war auch vor Ort und hat mit eine Ansprache gehalten. Und wir haben das auf der Tagesordnung auch nochmal am Samstag für unsere nächste Vorstandssitzung. Letztendlich ist es das Thema Hass, Gewalt, motorisierte Gewalt auf der Straße. Und das ist jetzt ein ganz trauriger Tiefpunkt, den wir da gerade erlebt haben.
Ja, und ich meine, vielleicht ist da ja auch noch ein größeres Thema dahinter, was Sie auch schon so ein bisschen angesprochen haben, dass die Verkehrswende, sagen wir mal, keine Höchstgeschwindigkeit hat, gerade im positiven Sinne, sondern eher langsam vorangeht, weil da geht es ja auch ganz klar um Verkehrsraum, um Sicherheit, um Überholabstände und solche Sachen oder ganz groß die Vision Zero, die immer so skizziert wird. Davon sind wir ja offensichtlich, wenn solche Fälle noch passieren, ein ganzes Stück entfernt.
Ja, absolut. Das sehen wir genauso. Also da gibt es eine ganze Reihe von Elementen dran, wie das besser gehen könnte. Ich glaube, ein ganz großer Punkt ist das Thema, dass wir ein Vollzugsdefizit bei ganz vielen Polizisten in der Polizei haben. Das heißt, das wird im Grunde genommen wird ein Fehlverhalten, wird kaum kontrolliert und wenn, dann nur gering sanktioniert. Und wir sehen das auch beim Parken auf Radwegen, dass das immer wieder passiert. Die Polizei guckt halt häufig weg und wir müssen da zu mehr Klarheit hinkommen und zu einer, ich sag mal, nicht nur punktuellen Offensive der Polizei, sondern dass das regelmäßig kontinuierlich überwacht wird und auch stärker sanktioniert wird.
Dass das so ein bisschen in den Alltag übergeht. Das haben wir auch schon diskutiert hier in diesem Podcast, dass sozusagen Polizistinnen und Polizisten das auch wirklich, ich sag's jetzt mal so, sanktionieren oder bestrafen. Genau. Das wäre auch Ihre Forderung.
Ja, absolut.
Wobei ich mich an der Stelle immer frage, ne, diesen Appell, das zu tun, den höre ich schon sehr lang. Also den gibt es ja immer wieder. Ich frage mich dann immer, ob es da nicht vielleicht irgendeine grundlegende Änderung noch geben sollte. Auch wenn wir schon darüber gesprochen haben, dass die Änderung, von denen wir eigentlich gedacht haben, sie würden in Kraft treten, jetzt erstmal doch nicht kommen. Also ist doch eigentlich kein Zustand, dass man da immer appellieren muss. Bitte kontrolliert das.
Ja, ich stimme Ihnen zu. Das ist ein Thema, was auf Bundesebene schwer zu bewegen ist, weil die Polizei ja länderweit organisiert ist. Und hier in Berlin haben wir zum Beispiel öfter Gespräche auch mit der Polizeipräsidentin und das Thema adressiert. Dann wird das punktuell in unserer Wahrnehmung ein bisschen besser und dann lässt es letztendlich wieder nach. Ich glaube, da gibt es noch einen anderen Faktor dazu, dass das auch ein gesellschaftliches Thema ist. Dieses Thema, naja, da habe ich falsch geparkt, da gibt es ein bisschen Gelächter abends beim Bier drüber, wenn man sich mal gerade außerhalb, wenn ich mich gerade außerhalb der Fahrradbubble bewege. Und die Idee, dass wir da als Gesellschaft anders darauf reagieren müssen, ist noch nicht da. Also ich mache ein konkretes Beispiel. Ich wohne in einer kleinen Nebenstraße und am Wochenende ist die komplett zugeparkt. Die Kreuzung, die nächste Kreuzung hier ist komplett zugeparkt. Und wenn hier Feuer ist, dann brenne ich ab. Da kommt keine Feuerwehr durch. Das ist offensichtlich. Aber wenn man das anspricht abends, dann sagen auch, ja, kommst du, boah, der parkt mal falsch. Und da
jetzt hatte ich mal nicht so das Bewusstsein. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Also, ne, Sie haben jetzt diese neue Position. Sie beschäftigen sich noch mehr wahrscheinlich oder sagen wir mal Vollzeit, noch intensiver und vor allen Dingen auch mit der Metaebene, mit dem Fahrrad. Was ist denn so Ihr Lieblingsfahrrad?
Nein, ich habe kein Lieblingsfahrrad. Ich fahre gerne Fahrrad. Ich habe was für mich Neues gemacht im letzten und vorletzten Jahr. Ich habe mir ein Faltrad gekauft und bin zum Beachvolleyballcamp mit Freunden zusammen gewesen in Valencia und habe dann so eine kombinierte Bahn-Faltrad-Tour gemacht, so für mehrere Wochen, um dorthin zu kommen. Und mit dem Faltrad kann ich halt schnell einfach in die Bahn rein, ohne diese Reservierungspflicht zu haben. Und das fand ich total spannend. Das war mal was Neues und war schön.
Jetzt verrate ich Ihnen was. Jetzt haben Sie Gerolf Meyer auf Ihrer Seite.
Wunderbar.
Ja, bis wohin sind Sie, wie sind Sie gefahren mit dem Zug? Bis Valencia? Also man hört immer so von Leuten, ja, bis Frankreich kommt man und dann Barcelona, Madrid geht auch noch. Valencia ist dann schon noch immer noch ein Schritt weiter. An einem Tag bis dorthin mit dem Zug oder?
Ich war mehrere Wochen unterwegs. Und hab das auch, ich mache einen Genussradler. Also ich mache das auch schöne Sachen und mache auch größere Strecken durchaus mit dem Zug. Und was total schön ist, ist auch mit dem Schiff zu fahren. Also ein Jahr bin ich von Genua nach Barcelona mit dem Schiff gefahren über Nacht. Und im anderen Jahr von Barcelona nach Rom mit dem Schiff. Und das ist halt wie eine Mischung Schiff, Fahrrad, Bahn.
Aber das heißt, das Faltrad ist so eine neue Faszination, oder?
Ja, genau. Ich habe ein Faltrad gekauft, mit dem man auch Touren machen kann. Also es ist nicht so ein klein klappbares, was ich für den Pendelverkehr im Berufsverkehr brauche, sondern eins, mit dem ich auch mal 30, 40 Kilometer über Schotterstraße bergauf, bergab fahren kann. Ist ein bisschen schwerer zu tragen, aber für die Bahn ist das genau okay. Und wenn man in großen Städten wie Barcelona und Paris übernachtet, ist es auch hilfreich, das Fahrrad mit in das Hotelzimmer nehmen zu können, damit es am nächsten Morgen auch noch da ist.
Nur eine Anmerkung, ich bin tatsächlich neulich auch wieder sehr überrascht gewesen, wie cool Falträder sein können, was sie auch für eine gute Übersetzung haben, aber das nur am Rande.
Da zieht auch ein neues Thema für diesen Podcast am Horizont auf. Ich wollte nur fragen, ohne dass Sie es jetzt ganz konkret benennen müssen, also die Modelle, die mir in Frage kommen, es könnte ein US-amerikanisches sein, es könnte ein britisches sein oder ein deutsches, welches von den dreien ist es?
Es ist ein 24-Zoll-Fahrrad und die Firma fängt mit dem Buchstaben T an.
Ah, okay, alles klar. Nee, dann ist es noch ganz woanders her. Okay, super. Auf welche Radfahrt freuen Sie sich als nächstes, Herr Masurat?
Ja, ich bin gerade überlegen, wie ich dieses Jahr nach Valencia kommen kann. Das ist das eine. Und mit meiner Freundin planen wir eine Tour durch die Alpen. Und da sind wir gerade am Vorausplanen. Und wir haben eine ADFC-Veranstaltung europaweit in Gent. Da bin ich auch schon drüber nachdenken, wie ich da am sinnvollsten hinkomme.
Ja, die in Gent haben wahrscheinlich einige auf dem Zettel, auch unsere Hörerinnen und Hörer. Dann vielleicht ganz am Ende nochmal rausgezoomt. Was macht Ihnen eigentlich Mut bei all den Problemen, die wir jetzt hier auch in diesem Podcast thematisiert haben, für die nächsten Wochen und Monate?
Ja, Mut macht mir im Wesentlichen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich für das Thema mit einsetzen, dass ich auch hier in der ADFC-Bundesgeschäftsstelle habe ich ganz viele neue Menschen kennengelernt, die total engagiert dabei sind und dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das finde ich eigentlich mutmachend. Die Perspektive, die ich halt sehe, ist, dass wir auch stärker uns noch einsetzen in Netzwerken, dass ich auch an anderen Verbänden Menschen kennenlerne, die sich für das Thema einsetzen. Und das ist immer wieder motivierend und positiv.
Frank Masurat ist seit November 2023 Bundesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was er sich vorgenommen hat in seiner Amtszeit, wie mit dem Straßenverkehrsgesetz umzugehen ist, das dann doch nicht so durch den Bundesrat gekommen ist, wie man sich das gedacht hat, und gekürzten Mitteln im Bundeshaushalt und natürlich auch, wie man mit dem Faltrad bis nach Valencia kommt. Wir sagen vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Und ich wünsche gute Reisen nach Valencia, in die Alpen und zur Velocity.
Danke.